Viele Christen spüren, dass ihnen in Predigten und Büchern oft nur die Oberfläche der Bibel begegnet, schöne Worte, vertraute Geschichten, aber wenig, was wirklich in die Tiefe geht und das Herz berührt. Hinter den bekannten Formulierungen verbirgt sich jedoch eine innere Realität, die weit über moralische Lektionen und religiöse Gefühle hinausgeht. Diese verborgene Tiefe der Schrift zeigt uns einen Gott, der nicht nur angebetet werden will, sondern der sich nach einer innigen Liebesgemeinschaft mit einem erwachsenen, geformten Volk sehnt, das seine Herrlichkeit widerspiegelt. Die Herrlichkeit des neuen Bundes ist der lebengebende Geist. Wenn Paulus in 2. Korinther 3 den neuen Bund beschreibt, spricht er nicht zuerst von besseren Geboten oder geistlicheren Gefühlen, sondern von einer anderen Herrlichkeit. Er stellt den Dienst des alten Bundes, der in Stein geschrieben war und doch in Herrlichkeit geschah, dem Dienst des neuen Bundes gegenüber, der vielmehr mit Herrlichkeit überströmt. Der Schlüssel liegt in der Person, die diesen neuen Bund trägt, wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Der Herr selbst ist der Geist, die Herrlichkeit des neuen Bundes ist darum nicht bloß ein Licht über uns, sondern der lebengebende Geist in uns. In 2. Korinther 3 spricht Paulus vom Leuchten der Herrlichkeit des neuen Bundes. Das gehört zur festen Speise des Wortes, es sind nicht bloß Federn oder Haut. Damit löst sich Herrlichkeit aus der engen Vorstellung eines besonderen Moments im Gottesdienst oder eines starken Gefühls. Herrlichkeit ist die Ausstrahlung dessen, was der dreieine Gott in Christus durch Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung vollbracht hat, zusammengefasst im allumfassenden, lebengebenden Geist. Dieser Geist wirkt wie ein innerer Strom, damit, gleich wie Christus von den Toten auferweckt wurde durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln können. Wo dieser Geist unser Inneres durchdringt, beginnt eine stille Umgestaltung. Unser Denken wird erneuert, unsere Sichtweise verschiebt sich, unsere Reaktionen werden allmählich Christus gemäß. Nicht die Menge unseres Wissens, sondern die Tiefe unserer Berührung mit dem Geist entscheidet, wie sehr die Herrlichkeit des neuen Bundes in uns Gestalt gewinnt. Wer so auf den Geist als Herrlichkeit des neuen Bundes achtet, entdeckt seinen Glauben neu. Die Bibel wird nicht weniger Wort, aber mehr Wohnung, hinter dem buchstäblichen Text begegnet der Geist, der die Person und das Werk Christi in unsere Gegenwart holt. Situationen verlieren ihren reinen Problemcharakter und werden zu Räumen, in denen der Geist seine Umwandlung vollzieht. Dadurch wächst inmitten vieler Unvollkommenheiten eine stille Zuversicht, die Herrlichkeit, die uns berührt, ist dieselbe, die Christus aus den Toten hervorgebracht hat. Das macht nüchtern und zugleich mutig, nüchtern, weil es nicht um unsere frommen Leistungen geht, mutig, weil derselbe Herr Geist, der uns seine Herrlichkeit schauen lässt, uns auch in sein Bild verwandelt und uns nicht auf halbem Weg stehen lässt. Denn wenn es bei dem Dienst der Verdammnis Herrlichkeit gibt, dann strömt der Dienst der Gerechtigkeit viel mehr mit Herrlichkeit über. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Die Herrlichkeit des neuen Bundes als lebengebenden Geist zu erkennen, löst die Fixierung auf äußere Eindrücke und religiöse Leistung und öffnet ein Leben, das im Innern von derselben Kraft geformt wird, durch die der Vater Christus aus den Toten auferweckt hat, so wird der Alltag zum Raum, in dem dieser Geist uns Stück für Stück in das Bild des Sohnes hinein umgestaltet. Vom Bachelorgott zum Geist mit der Braut. Die Bibel beginnt mit einem majestätischen Alleinsein Gottes, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Der Schöpfer steht über allem, ohne Gegenüber, souverän und ohne sichtbare Ergänzung. Diese Anfangsszene ist nüchtern und groß zugleich, aber sie lässt eine Frage offen, bleibt Gott in dieser Hoheit für sich, oder trägt sein Herz eine andere Absicht? Die Antwort entfaltet sich nicht in einem Satz, sondern in einer Geschichte, die von Buch zu Buch dichter wird. Am Ende der Schrift hören wir eine andere Stimme, und der Geist und die Braut sagen, komm. Der Titel verschiebt sich von Gott zu der Geist, und dieser Geist spricht nicht mehr allein, sondern gemeinsam mit der Braut. Der erste Gebrauch eines göttlichen Titels in der Bibel findet sich in 1. Mose Kapitel 1 Vers 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieser Vers spricht von Gott. Das Wort Gott lautet im Hebräischen Elohim. Im letzten Kapitel der Bibel, in Offenbarung 22, begegnet uns jedoch ein anderer göttlicher Titel. In Offenbarung 22,17 heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm. Hier ist nicht von Gott, Elohim, die Rede, sondern vom Geist. Außerdem sprechen der Geist und die Braut gemeinsam. Dazwischen liegt der lange Weg Gottes zu einem Gegenüber, das ihm entspricht. In 1. Mose 2 lernt der Mensch die Geschöpfe kennen, benennt sie, doch für Adam wurde keine Hilfe als sein Gegenüber gefunden. Erst als Gott aus Adam selbst die Frau hervorbringt, ruft er, diese ist dieses Malachi-Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Was sich hier im Kleinen abzeichnet, trägt die ganze Schrift, Gott gewinnt sich eine Braut nicht von außen, sondern aus sich selbst heraus, indem der ewige Sohn Mensch wird, am Kreuz die alte Schöpfung durch Tod hindurchdrückt, in Auferstehung als lebengebender Geist hervorgeht und so ein Volk hervorbringt, das seine Natur trägt. Im Lauf dieser Geschichte zeigt sich Gottes Herz als leidenschaftlich und geduldig zugleich. Er nennt Israel seine Frau, er trägt Untreue, Gericht und Wiederherstellung, er offenbart sich schließlich in Jesus als Bräutigam, von dem Johannes bekennt, wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. In der Offenbarung mündet alles in den Ruf, lasst uns fröhlich sein und jubeln und lasst uns ihm die Herrlichkeit geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Der alleinstehende Schöpfer erscheint jetzt als Geist mit der Braut, als Gott, der sein ewiges Ziel erreicht hat, nicht nur über einem Volk zu herrschen, sondern eins mit einer geliebten Braut zu sein, die ihn kennt, widerspiegelt und mit ihm spricht. Wer diese Linie wahrnimmt, beginnt Gottes Wege anders zu deuten. Hinter seinen Geboten, seinem Werben, ja selbst hinter seinen Zurechtweisungen steht kein distanzierter Machthaber, sondern ein Bräutigam, der um die Liebe und Reife seiner Braut ringt. Das gibt den Spannungen unseres Lebens einen anderen Klang, sie sind nicht bloß Prüfungen, sondern Bausteine einer Beziehungsgeschichte. Und wenn am Ende der Bibel der Geist und die Braut gemeinsam komm, sagen, deutet das an, wohin der Weg zielt. Der Geist Gottes formt sich in einem Volk so tief ein, dass seine Stimme und ihre Stimme ununterscheidbar werden. In dieser Perspektive wächst leise Vertrauen. Der Gott, der die Schöpfung mit einem Wort begann, wird seine Liebesgeschichte mit einer Braut vollenden, die in seiner Herrlichkeit an seiner Seite steht. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und der Mensch gab allem Vieh und den Vögeln des Himmels und jedem Tier des Feldes Namen, doch für Adam wurde keine Hilfe als sein Gegenüber gefunden. Die Bewegung von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 zeigt, dass Gottes Wirken in der Geschichte von dem Verlangen nach einer Braut durchzogen ist, wer sein eigenes Leben in diese Liebesgeschichte einordnet, sieht sich nicht mehr als zufälligen Glaubenden, sondern als Teil eines Weges, auf dem der Geist uns zu einem wirklichen Gegenüber des himmlischen Bräutigams heranbildet. Zur reifen Braut heranreifen, in der Herrlichkeit wachsen. Die Gemeinde erscheint im Neuen Testament unter vielen Bildern, doch eines seiner tiefsten ist das der Braut. Eine Braut ist nicht einfach eine weibliche Person im passenden Alter, sondern eine gereifte, geschmückte Person, die innerlich und äußerlich auf den Bräutigam ausgerichtet ist. Darum genügt es der Schrift nicht zu sagen, dass die Gemeinde existiert, sie blickt nach vorne auf den Moment, in dem die Hochzeit des Lammes kommt und seine Frau sich bereit gemacht hat. Zwischen dem ersten Glaubensschritt und dieser Bereitheit liegt ein Weg des Wachsens, Klärens und Umgestaltens. Der allumfassende, lebengebende Geist, der die Herrlichkeit des neuen Bundes ist, nimmt sich dieses Weges an. Wenn wir dafür tauglich sein wollen, die Braut des Herrn zu sein, müssen wir wachsen und durch viele Dinge hindurchgehen. Die Braut zu sein, umfasst mehr, als einfach nur die Gemeinde zu sein. Paulus beschreibt dieses innere Werden mit den Worten, und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes. Der Geist arbeitet nicht zuerst an unserer religiösen Außenform, sondern an unserem Denken, unseren Maßstäben, unserer verborgenen Motivation. So wie ein junges Mädchen nicht allein durch einen Ring zur Braut wird, sondern durch eine innere Reifung, die sie in eine tiefe Beziehung hineinführt, so wächst die Gemeinde zur Braut heran, indem Christus durch seinen Geist ihr Inneres prägt. Seine Demut, sein Gehorsam, seine Liebe, sein Vertrauen zum Vater werden nicht nur bewundert, sondern nach und nach zu unserer eigenen Haltung. Diese Umwandlung bleibt selten spektakulär. Sie geschieht durch unzählige kleine Begegnungen mit dem Herrn Geist, in der Schrift, im Gebet, in den Spannungen gemeinschaftlichen Lebens, in den Brüchen der eigenen Pläne. Nicht jede Erfahrung fühlt sich herrlich an, doch gerade durch Leiden und Korrektur arbeitet der Geist die Herrlichkeit Christi tief ein. Inmitten dessen trägt uns die Zusage aus 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18, der Herr selbst verantwortet die Umgestaltung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er bleibt nicht Zuschauer, der Anforderungen stellt, sondern Bräutigam, der für die Reife seiner Braut Sorge trägt. Aus dieser Sicht verliert die bloße Zugehörigkeit zur Kirche als Institution an Gewicht und die Frage nach der inneren Bereitheit gewinnt an Schärfe, ohne uns in Druck zu treiben. Denn derjenige, der die Braut haben will, wohnt als Geist bereits in ihr. Er begleitet unser Wachstum, er korrigiert ohne zu verwerfen, er wartet, ohne die Zeit zu verschwenden. Wer so auf sein Wirken achtet, entdeckt im eigenen Leben Spuren einer stillen Vorbereitung, eine wachsende Sehnsucht nach Christus, eine tiefere Empfindsamkeit für sein Reden, eine größere Bereitschaft, sich von ihm formen zu lassen. All das sind Anzeichen dafür, dass die Braut heranreift, nicht zur Perfektion nach menschlichen Maßstäben, sondern zu einer Übereinstimmung mit dem Bräutigam, in der sie eines Tages mit ihm einstimmig rufen kann: Komm! Und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und lasst uns ihm die Herrlichkeit geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Die Berufung zur Braut Christi lenkt den Blick weg von äußerlicher Zugehörigkeit hin zu einem Weg der inneren Reife, auf dem der liebengebende Geist Stück für Stück unser Denken, Wollen und Lieben so gestaltet, dass wir dem Bräutigam entsprechen und im Vertrauen ruhen dürfen, dass er selbst die Bereitung seiner Braut treu zu Ende führt. Herr Jesus Christus, du Bräutigam deiner Gemeinde, danke für den Weg, den du gegangen bist, durch Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung, um als liebengebender Geist in uns zu wohnen. Du siehst unsere Unreife und unsere Begrenzungen, und doch rufst du uns in deine Herrlichkeit hinein, damit wir als Braut heranreifen und dir entsprechen. Lass uns tiefer hinter die Oberfläche der Bibel blicken und in allem dir selbst begegnen, der du das Wort und der Geist bist, der Leben gibt. Erneuere unser Denken, stille unsere tiefsten Sehnsüchte in deiner Liebe und präge unser Wesen mit deiner Demut, deinem Gehorsam und deiner Heiligkeit. Stärke die leise Hoffnung in unseren Herzen, dass du dein Werk in uns vollenden wirst, bis wir gemeinsam mit dir sagen können: Komm! Halte uns in dieser Erwartung fest und erfülle uns mit der Gewissheit, dass deine Herrlichkeit stärker ist als unsere Schwachheit. Amen.